Genregeschehen wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk. Genregeschehen. Der Podcast über den unkonventionellen Film. Mit Daniel Schröckert, André Hecker und Tino Hahn.
Alles Gute zum Geburtstag. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Genregeschehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich muss leider mal wieder mitteilen, ja, letzte Woche kam es zu gewissen Überschneidungen. Deswegen klopfe ich jetzt hier einmal vorsichtshalber ab, ob sie auch wirklich beide jetzt hier gleichzeitig vor Ort sind. Ich begrüße ganz herzlich, hallo, André Hecker, dort auf der anderen Seite Hamburgs. Hören Sie mich?
Hallo, hallo, hören Sie mich? Herr Schröckert, können Sie mich hören? Ich bin gefangen in Hamburg. Ja, ich glaube, wir sind gleichgeschaltet. Ich glaube,
okay, diesmal hat es funktioniert. Wunderbar. Und jetzt gehen wir weiter rüber in den Osten. Tino, Hahn, sind Sie
hallo,
da? Ja. Können Sie uns empfangen? Wo greife ich Sie ab?
Absolut. Ich weiß zwar gar nicht, welche Filme hier gerade referenziert werden, aber oder ob überhaupt.
Nee, nein, ich spiele nur einfach nur auf.
Ach, okay.
Ich spiele gut, einfach ich nur auf unseren Anfang der letzten Folge.
Ja, mir schon klar, aber ich dachte, dieses Gefangen in Hamburg wäre wieder irgendein so Fadi Akin-Ding, was ich nicht gesehen habe oder so.
Ja, der neue, der brandneue.
Der kommt auch erst, ja.
Voll
Gefangen
geil.
Gefangen in Hamburg.
Ja.
Ja, herzlich willkommen allerseits und zusammen. Wir wollen heute ein bisschen Geburtstag feiern. Der liebe Tino hat nämlich rausgefunden, dass gleich mehrere Filme in diesen Tagen ihr
Jubiläum haben.
Ja. Ihr Jubiläum haben. Und ich glaube, es war gedacht, dass wir einen dieser Filme besprechen und den zum Thema einer ganzen Folge machen oder so. Aber André meinte halt dann, ja, warum denn nicht alle drei?
Ja.
Und
ja,
ruckzuck hängst du dann wieder drin in dem Teufelskreis so, und musst dir Filme angucken, mit denen du eigentlich schon länger keine Zeit mehr verbracht hast. Und das auch vielleicht aus gutem Grund.
Ja.
Und Ich spiele nur auf einen Film an.
Ja? Es bot sich halt an. Wir haben wie immer drei Filme gesucht, oder haben oft meistens im Grundkonzept drei Filme gesucht. Die drei wurden genannt. Warum weiter überlegen, wenn man einfach auch gleich das nutzen kann, was man hat.
Ja, und deswegen reden wir heute unter anderem oder zuallererst über einen Film namens Pitch Black. Ey, ich hab's versucht, ich bin aber nicht wirklich fündig geworden. Wie spricht man den Regisseur, den Nachnamen richtig aus? Ich hab mehrere Aussprachen.
Tuhi. Nee, weiß ich auch nicht.
Tuhi.
Ich habe auch geguckt, aber irgendwie scheint nicht so ein Konsens da zu sein.
Ich meine, man könnte auch Tuhi sagen, oder?
Ja.
David Tuhi.
Tuhi.
War er vielleicht, als er den Film gemacht hat.
Tuhi. Ja. Ja. Pitch Black, Planet der Finsternis. Wie alt wird der, Tino? Hast du das noch kurz auf dem Zettel?
20 oder 25?
Ja, 25, wir können mal rechnen. Der Film ist
25
von 2000.
Jahre.
Was könnte es sein?
25 Jahre, ja, stimmt.
Ja.
Genau. 25 Jahre. Ist ordentlich. Ich meine, das sieht man dem Film auch an. Und ich finde, das merkt man dem Film auch an. Aber ja, vor 25 Jahren, wie kann ich das beschreiben? Oder beziehungsweise habe ich hier eine offizielle Angabe? Nein, ich werde mich daher auf die Inhaltsangabe von Blick.film berufen, die da schrieben. Ein Raumschiff muss auf einem staubigen, von drei Sonnen überhitzten Planeten notlanden. Die Pilotin und ihre Passagiere entdecken Anzeichen einer Zivilisation und stehen bald dem Grund ihres Aussterbens gegenüber. Blutgierige Flugmonster, die bei Sonnenfinsternis aus ihren Höhlen kommen. Die Truppe, die sich untereinander nur bedingt traut, macht sich auf den verlustreichen Weg zurück zum Raumschiff. Das ist aber noch sehr sparsam gehalten, muss ich sagen.
Hm.
Aber das finde ich Finde ich eine schöne Zusammenfassung. Ein Raumschiff muss auf dem staubigen, von drei Sonnen überhitzten Planeten notlanden. Also ich finde, damit ist schon alles gesagt zu Flora und Fauna.
War der so überhitzt?
Schon.
Also ich meine, es ist ja viel auch dunkel.
Ja, aber erstmal nicht. Sie kommen ja an, als es noch wirklich hell und heiß ist.
Ja,
und
okay.
Flirrend. Stimmt. Und ja, das Besondere an dieser Mannschaft oder an diesem überlebenden Rest ist halt nun mal, dass sich unter den Überlebenden ein vermeintlicher Marshall und eben sein Gefangener befinden, ein glatzköpfiger, augenoperierter Muskelprotz namens Riddick. Und mit dem muss man halt eben zusammenarbeiten, um das große Problem des Planeten zu lösen, denn alle 22 Jahre stehen diese drei Sonnen so in der Konstellation, dass es total finster wird auf diesem Planeten. Und man weiß auch nicht, wie lange diese Sonnenfinsternis anhält, aber anhand dieser Sonnenfinsternis dringen halt diese Monster nach draußen, weil Sonnenlicht oder beziehungsweise generell Licht ist nicht so wirklich ihr Ding. Ja, ich habe den, glaube ich, im Kino gesehen.
Ich auch. Ja, ja. Deswegen habe ich ihn auch leider in besserer Erinnerung gehabt, als jetzt beim Rewatch sich irgendwie einlösen ließ, weil die erste Hälfte habe ich im Kino nicht als so tröge wahrgenommen.
Ey, das ist krass. Ich habe wirklich exakt das Gleiche wahrgenommen. Ich dachte so, ja, noch der Anfang mit dem Raumschiff und so ist eigentlich ganz cool. Und dann denkt man ja auch erst so, okay, die sind da alle gestrandet, Riddick kann sich befreien und jetzt müssen die quasi so einen Überlebenskampf gegen Riddick führen. Weil für mich war Riddick da damals einfach der, keine Ahnung, der Antagonist oder so.
Ja, ja.
Und ja, das zieht sich schon eine ganze Ecke. Bis der eigentliche Selling Point des Films wirklich zum Einsatz kommt.
Ja. Ich glaube, das hängt halt ein bisschen damit zusammen, dass das ja eigentlich eine ungenutzte Idee zu Alien 3 ist. Also David Tui hat ein Drehbuch geschrieben zu Alien 3, was nicht benutzt wurde. Und da hat er sich gedacht, no, mach ich trotzdem was draus. Und im Alien-Setting oder so, wenn so ein Film Alien 3 heißt und du dann so 50 Minuten mit Leuten, die mit einem Raumschiff irgendwo abstürzen, so rumeiern musst, weißt du ja schon, okay, da passiert irgendwas. Aber hier habe ich auch im Kino damals gedacht, ja, okay, der wird halt ja auch als wie der perfekte Antagonist aufgebaut. Und Vin Diesel war einem damals ja auch überhaupt nicht vertraut. Also man dachte einfach so, okay, der bringt jetzt alle um, aber das passiert dann nicht. Und dann denkt man, das mit dem Monster natürlich auch eine geile Idee. Es hat auch damals gut funktioniert. Und ich habe auch nicht die Special Effects damals als so, ja, durchwachsen oder so wahrgenommen. Also ich kann es jetzt auch.
Die sind halt einfach krass 2000er, wirklich. Also so richtig.
Ja, das.
Paradebeispiel 2000er Effekte.
Ja, das ist halt echt so diese Phase. Also die frühen 2000er sind halt die meisten Sachen, die man von da aus sieht. Das fühlt sich wirklich schlecht gealtert an. Also es ist mir fast lieber sowas von Anfang der 90er zu sehen, wo es so ein bisschen charming wirkt. Aber das wirkt einfach nur, ja, wie nicht besser gekonnt. Obwohl es damals ja auch schon relativ top-notch wahrscheinlich war. Aber es ist echt teilweise wirklich hässlich, leider.
Ja, das sieht halt deswegen so Videospiel-esque teilweise aus. Das ist so wie bei American Werewolf in Paris und so, das sind alles so Digitaleffekte, die sind so auf den Film gelegt, du siehst es halt komplett. Die haben keine richtige Stimmung, das ist, meine, im Dunkeln geht's noch, ne? Es gibt einige Shots, gerade in den Höhlensystemen, da ist es nicht so super schlimm, aber gerade später bei so Nahaufnahmen und dann natürlich dann auch mit dieser verbunden mit dieser, weirden Sicht von Riddick, wenn du aus seinen Augen guckst, ne, wie er halt ich mag diesen Effekt an sich irgendwie, dass er halt, ne, dass er halt genauso sieht im Dunkeln wie diese Viecher und halt das, diese Wahrnehmung anders hat. Aber zusammen mit dem Effekt, der auch schon nicht technisch geil gealtert ist und dann auch mit den digitalen Viechern, das ist halt Overload an leider echt schlechten Digitaltricks und das fällt halt leider schon halt auf.
Und weil du es gerade erwähnt hast, das aussieht wie ein Videospiel, das Riddick-Videospiel ist halt richtig, richtig gut geworden.
Ja, das war super, ja.
Viel später rauskam, aber da würde ich mir auch noch irgendwelche Fortsetzungen oder so wünschen. Und als ich durchgeguckt habe, also wir haben ein bisschen Themenplanung gemacht, weil Anfang des Jahres kommen ja immer wenige Filme raus, über Fantasy Filmfest haben wir schon geredet. Und da habe ich halt geschaut, was für Filme so Jubiläen feiern. Und hätte ich Pitch Black vor 2 Wochen geguckt, hätte ich einfach verschwiegen, dass der ein Jubiläum feiert, weil irgendwie jetzt, es gibt wenig Gründe, da nochmal reinzugucken, außer diesem, okay, es ist so quasi diese Breakthrough-Rolle für Vin Diesel gewesen, der es halt auch wieder gut macht, aber er macht es auch deshalb gut, weil er quasi er selbst sein darf. Also er spielt halt quasi seine Fast and Furious-Rolle, sagt halt nur nicht so oft Family. Aber ansonsten ist er halt sehr, sehr stoisch, sehr eindimensional in seiner Mimik. Und man sieht ja nicht mal seine Augen über weite fallen. Also er muss wenig schauspielern hier, sondern quasi ja einfach nur einen emotionslosen Klotz verkörpern.
Ja, und vor allem sollte er ja auch eigentlich mal gar nicht so der Hauptaugenmerk sein, ne? Haha, Augenmerk. Ja, Augenmerk. Sondern eigentlich der Kopfgeldjäger, aber dann hat Vin Diesel natürlich diese Rolle so geowned. Und wie du gerade gesagt hast, ne, der war ja vorher noch nicht im Game so richtig. Und die Leute fanden
nee, der war nicht im Game. Der war bei Saving Private Ryan am Start gewesen. Mhm. Und das war dann so quasi.
Die Leute fanden ihn halt hier auch so geil, dass er halt dann den Raum eingenommen hat und die Reihe dann plötzlich geprägt hat. Aber es war eigentlich auch gar nicht geplant. Aber deswegen umso mehr überzeugt er dann halt trotzdem in seiner Stoischkeit, ja. Ja, und ansonsten halt, muss ich sagen, halt, ich fand auch, also die erste Hälfte ist auf jeden Fall, die ist echt dröge und trocken. Und das nicht wegen dem heißen Setting, sondern einfach, weil es wirklich sehr behäbig ist. Ich hatte halt echt vergessen, wie viel Wert er doch auf Charaktererzählungen legt, was auf jeden Fall nett ist, weil das halt alles zumindest keine komplett blassen Schablonen bleiben. Du kriegst ja zu jedem so ein bisschen Backstory, damit da auch irgendwie ein bisschen was dranhängt an der Crew. Und so ein bisschen zumindest irgendwie mitfieberst. Das ist auch okay, es funktioniert auch. Aber es gibt dann echt trotzdem, da sind zu wenig Highlights. Nachdem das erste Mal da jemand in ein Loch gezogen wurde, das ist so einmal ein Spannungsmoment und dann ist halt sehr viel einordnen, sichten, was irgendwas erstmal so ein bisschen zetteln, was ist hier los, bisschen Hintergrundgespräche führen. Und das ist echt eine Zeit lang dann echt ein bisschen zu spannungsarm auf eine zu lange Zeit, ja. Das hatte ich auch nicht mehr so auf dem Schirm. Ich dachte auch, dass er schneller reingeht.
Ja, also der Film heißt Pitch Black und nach 59 Minuten wird's halt Pitch Black. Das ist zu lang. Also es wird zu lange rausgezögert. Ich finde auch, dass dadurch, dass man ihn schon mal gesehen hat, dann trotzdem ja immer noch so Phantomerinnerungen hat, wie es wohl so war, wird einem dann auch klar, oh nein, es dauert jetzt noch echt ziemlich lang. Und damals, wie gesagt, also ich glaube auch nicht, dass ich da irgendwie weniger Erwartungen hatte oder so, aber im Kino weiß ich noch, dass mir das gut gefallen hat. Also ähnlich ging es mir auch, als ich Flucht aus Absalom nochmal geguckt habe, den ich auch im Kino damals super fand. Und inzwischen denkt man sich dann auch, ja, wenn er dann mal irgendwie in die Gänge kommt, geht das schon klar, aber na, bisschen lame.
Ja, das ist irgendwie schon ein Film, den ich habe jetzt auch wirklich lange nicht gesehen gehabt, der in der Erinnerung irgendwie besser funktioniert. Und also ich mag ihn auch trotzdem noch. Ich hatte trotzdem eine ganz unterhaltsame Zeit. Also gerade die zweite Hälfte funktioniert dann für mich auch trotzdem noch. Also da schon ein paar gute Szenen und gerade die dann wirklich, wenn es dunkel wird und er auch ein paar Sachen verstecken kann mehr. Und es sollten halt auch eigentlich ursprünglich mal die Monster sollten eigentlich gar nicht so viel zu sehen sein, wie sie jetzt im finalen Cut sind. Hätte den Film vielleicht ein bisschen besser getan, dass man es eher auch ein bisschen zurückhält und dann nicht wirklich full frontal nachher drauf geht am Ende, Richtung Ende hin. Vielleicht jetzt besser funktioniert, aber gerade der zweiten Hälfte hat es dann doch ein paar schöne Momente auf jeden Fall. Und deswegen, ich bin im Film jetzt trotzdem nicht böse. Also ich hatte trotzdem wieder eine gute Zeit damit, eine okaye Zeit. Aber er braucht wirklich zu lang, um letztendlich in Fahrt zu kommen. Das muss man ihm einfach zugestehen.
Ich bin sehr verwundert auch, dass der eine höhere Letterbox-Wertung hat als der zweite Teil, weil ich nämlich auch meine Erinnerung gemerkt habe, okay, ich habe Teil 1 und 2 ein bisschen durcheinander geworfen, weil ich dachte, diese Teetasse, diese Death by Teacup-Szene wäre im ersten Teil drin, aber der zweite ist ja auch deutlich witziger dann.
Der zweite ist halt, ja, keine Ahnung, ein besserer Rebel Moon. Beziehungsweise das, was Rebel Moon irgendwann später
mal. Ja, wahrscheinlich. Also ich werde den nie wieder gucken, aber ich habe den als deutlich lustigeren und besseren Actionfilm in Erinnerung.
Nee, würde ich jetzt nicht behaupten. Ich finde ihn, er ist halt richtig schöner Space Camp. So,
okay.
Ja, der ist mehr Diesel, ja, genau. Der ist viel mehr Camp.
Diesel nimmt sich halt so brutal ernst. Die Story ist so überladen mit dann plötzlich der Furianer, der irgendwie auch von der ausgestorbenen Rasse dazu auserkoren ist, eine weitere Religion namens Powermonger, die gerade Welten erobern, niederzuringen, so und all so ein Kram. Dann geht's nochmal auf diesen Gefängnisplaneten, wo sie eigentlich Pitch Black 1 nochmal innerhalb von 40 Minuten oder 30 Minuten da mit in den Film reinquetschen, so. Also Judy Dench, die dann plötzlich über irgendwelche, weiß ich nicht, Raumschiffluken schwebt und so. Das ist alles echt sehr, sehr großer Unsinn. Sandy Newton und wer ist das? hier, Judge Dredd ist das, ne? Das ist Carl Urban, glaube ich, ja.
Carl Urban, ja, ja.
Carl Urban, die dann halt innerhalb dieser Power- oder Necromonger-Religion dann plötzlich alle ihr eigenes Süppchen kochen, obwohl die doch eigentlich so eine assimilierte Borg-ähnliche Rasse sein sollen. Ey, da ist so viel Quatsch drin und trotzdem, okay, muss ich sagen, finde ich den fast inzwischen ein bisschen besser, weil ja, ich dachte immer, Pitch Black hatte ich immer als den besseren in Erinnerung oder weil der so konzentriert war auf eben dieses eine Setting. Aber ja, ich hatte auch nicht mehr so wirklich eine Erinnerung, dass der Film am Anfang erstmal dieses Marshall-Gefangenen-Duell so ausspielt. Dann hast du noch das Dilemma der Pilotin oder halt Co-Pilotin, die da sich über Leben und Tod entscheidet, so, was auch nochmal eine Rolle spielt oder nochmal irgendwie durch den Film ja eigentlich gezogen wird, so bis ganz zum Schluss. Das verstehe ich auch nicht, ne? Sie kriegt ja eigentlich vor Riddick irgendwie so eine Art Redemption oder Katharsis. Und naja, wird trotzdem noch bestraft, so, ne? Also, das fand ich irgendwie auch merkwürdig. Also, ja, da gebe ich halt André auch recht. Die Figuren sind schon recht anständig mit Leben gefüllt für so ein Leute sterben, stürzen auf einem Planeten ab und einer nach dem anderen wird dezimiert, Film, so, aber ja, das habe ich bei ihr dann am Ende die Entscheidung von Twohi oder wer auch immer das Drehbuch geschrieben hat, nicht ganz verstanden, warum sie dann nochmal zusätzlich büßen muss, so. Ja.
Ja, was aber auch noch, und ich glaube, das ist auch so ein Kuriosum, was inzwischen auch nicht mehr passieren kann. Der ist ja am 18. Februar 2000 ins Kino gekommen und am selben Tag ist auch noch Boiler Room gestartet, so ein Finanzdrama mit Giovanni Ribisi und Vin Diesel in der Hauptrolle. Also einfach zwei Vin Diesel-Filme am selben Tag in den Kinos gestartet, die auch unterschiedlicher kaum sein könnten. Und auch einer der wenigen Filme, in denen Vin Diesel Haare hat. Der andere ist ja nur noch dieser Mafia-Film, wo ich den Namen jetzt vergessen habe, wo er aber auch zeigt, dass er ein ziemlich guter Schauspieler sein kann.
Wahrscheinlich wollte damals sein Management konnte einfach sicher gehen. Wir packen jetzt einen Sci-Fi-Camps Actionfilm als Protz und gucken, ob der funktioniert. Und wir packen ihn nochmal in einen seriöseren Film und gucken, ob der funktioniert. Und der, welcher von beiden halt durch die Decke geht, die Richtung wieder einschlagen.
Ja, da wissen wir ja alle, was passiert.
Wo er gelandet ist.
Ey, und das ist so krass, ne? Ich meine, selbst wenn du dir jetzt Riddick mal anguckst, ne, da hat er ja wirklich, wenn man jetzt so neue Filme von ihm sieht und dann halt auch wirklich so diese Filme, wo er eigentlich auch nur sein Gesicht hingehalten hat und nicht viel mehr. Also sowas wie Bloodshot zum Beispiel.
Ja, oder Last Witch Hunter.
Oder sowas, ja. da ist er ja noch richtig on fire. Selbst als Riddick, als der erste Riddick. Und ich meine, der erste Riddick, da ist er noch nicht ganz so cool wie dann in den späteren beiden. So, aber da war ja noch wirklich so eine Menge Schauspiel vorhanden, ja.
Und ja, bei Dings, dieser Find Me Guilty ist mega, da ist er super funny, da spielt er ja so einen Mafia-Boss, der sich vor Gericht selbst verteidigt, was dann irgendwie in dem längsten Mafia-Prozess in der amerikanischen Geschichte wird, super lustig, der ist ja von Sidney Lumet, also wenn so ein Regisseur, der halt sowas wie die 12 Geschworenen gemacht hat, sich denkt, okay, wenn diese mal in die Hauptrolle bei einer lustigen Komödie, dann ist das auch schon so eine Aussage, aber warum er nicht mehr Schauspielfilme macht, check ich halt auch nicht so ganz.
Gut, er hat durch, denke ich mal, dann Fast and Furious und auch Riddick gemerkt.
Leute, also gut, klar, diese sind schon zwei Nullen hinter einem Komma mehr. Aber warum er dann bei sowas wie Billy Lynn's Long Halftime Walk oder so mitspielt und Babylon AD und A Man Apart. Also ich glaube jedenfalls, dass Vin Diesel noch sehr viel Potenzial hat als Schauspieler.
Also Babylon AD war jetzt nicht so verkehrt. Ich meine, das war auch wieder so ein typisches Vin Diesel-Vehikel. So.
Ja.
Schweigsamer Einzelgänger, muss irgendwie irgendwelchen Leuten helfen. So. Aber ja, also. Ja,
okay, dann habe ich mich jetzt von der 2,3 auf Letterboxd irritieren lassen.
Ey,
ich sag mal, in 3 Jahren hat er auch 20-Jähriges, reden wir dann.
Ja, okay. Da bin ich mal gespannt, den habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Wahrscheinlich finde ich den jetzt auch noch schlechter, aber.
Der war ja auch von Mathieu Kassovitz, wo genau, man auch immer sich denkt, was ist los bei dir? Wie kann das so krass schwanken immer in den Sachen? Der hat auch schon lange nichts mehr gemacht als Regisseur. Wieso? Was ist da los?
Kann ich nicht sagen. Ich rufe ihn gleich an, nachdem wir hier aufgezeichnet
haben. Perfekt.
Nee, mach mal live. Wir wollen es einspielen.
Mach mal live. Aber ja. Wir wollen nicht mal Französisch reden.
Hey, bon amour.
Die Frage ist bon bei mir, ob Vin Diesel sich eigentlich grämt, dass bis, also mal ab von natürlich Fast and the Furious, trotzdem sein mit erfolgreichstes Schaffen eigentlich halt Groot zu sagen ist. Und nicht was anderes.
Naja, ist wie bei Robert De Niro und Shark's Tale.
Auf der anderen Seite war er auch die Stimme von The Iron Giant. Und das ist ein Film, den hätte ich auch gerne in der Vita. Also, ne, ich finde, er hat schon ein paar coole Sachen gemacht, aber ich verstehe nicht.
Will ich auch gar nicht ansprechen.
Also irgendwann ist halt der Punkt gekommen, an dem er, glaube ich, gedacht hat, es reicht, wenn ich das und das mache. Und mehr muss ich nicht mehr machen.
Ja, wahrscheinlich mit The Pacifier.
Ja, ich glaube, nee, da war der noch
ein zweiter Teil.
Ich glaube, das war eher noch so die Sturm- und Drang-Phase, wo er gemerkt hat, okay, wenn ich jetzt hier Arnold 2 werden möchte, dann muss ich auch sowas machen.
Ja, ganz genau, dann muss ich so Kindergarten-Cop machen. Ja, voll.
Aber da könnten wir auch mal ein Special machen. Pacifier, Kindergarten-Cop und was gibt's denn da noch?
Zahnfee auf Bewährung.
Stimmt, Zahnfee auf Bewährung.
The Rock hat auch so einen Fünf-Filme-Deal gemacht. Ja. Irgendwie, oder so ein Family-Filme-Deal. Ich glaube, Dave Bautista hat das jetzt auch noch mal gehabt hier mit diesem Spion wie der Willen. Ja, und bei Stallone, gut, kannst du halt.
Was ist das mit Curly Sue? Die haben nur so Unfälle vorgespielt, gell?
Das war aber auch James Belushi, ne?
Ja, aber das ist ja auch was, wo irgendein alter Mann mit einem Kind irgendwelche weirden Verbrechen begeht.
Die haben immer so Trickbetrügereien gemacht.
Ja, stimmt.
Den habe ich im Kino gesehen, Curly Sue. Ein Lockenkopf sorgt für Wirbel.
Stimmt.
Ach, das waren noch Zeiten.
Ich bin ja mal gespannt, ob der kommende Riddick-Teil, der noch kommen soll für Wirbel.
Der vierte? Wird.
Riddick Furia. Und ich bin gespannt, ob sie noch umbenennen, wegen der Nähe zu Furiosa.
Ja, wahrscheinlich.
Oder es extra so lassen.
Ah, weiß ich nicht. Ich glaube, eigentlich müsstest du nur Riddick 4 sagen oder Riddick, keine Ahnung, The Final oder irgendwie sowas
Dummes. Ja, das ist das letzte Working Title. Mal gespannt, ob es zu lassen. Aber ist auch wieder von David Towie, weil das anders macht er eh nicht mehr.
Ja. Nee, der hat davor diesen einen Film gemacht, The Arrival mit Charlie Sheen, Alien, der hatte gar nicht mal so schlecht ist. Auch, ja.
Ja, das war so in der Zeit, wo ich noch eine Videothek gearbeitet habe.
Ja, dann kamen halt die Riddick-Filme und noch eine Sache, glaube ich, hat er gemacht, die noch mal ein bisschen.
Arrival hat er noch diesen Timescape gemacht.
Ach, Timescape, ja. Aber das ist ja auch so unter ferner Liefen.
Ja, total. Aber ich glaube, ich auch nicht gesehen. Und dann gab es noch 2002 diesen Below.
Ja, Below war gut.
Den habe ich auch nicht gesehen.
Den fand ich creepy. Kann man natürlich drüber streiten, ob auf einem Zweite Weltkrieg U-Boot ein Plattenspieler mit creepy Musik am Start sein muss.
Aber es fragt bei Silent Hill auch wirklich. Keiner.
Ja, der hat schon einfach ein Spukschloss länglich gezogen, aber Drehbuch von Darren Aronofsky, das waren auch noch, den habe ich auch im Kino gesehen, der lief sogar in Hersfeld. Das weiß ich noch, da war ich nicht an einem Mittwoch drin, nachmittags.
Kann es sein, dass Pitchback beim Fantasy Filmfest lief?
Wenn habe ich ihn da aber nicht gesehen, den habe ich ganz normal im Kino gesehen.
Ich meine, weil wenn habe ich ihn da gesehen?
Okay. Ja, kann. Das prüfe ich doch mal, wenn du behutsam zum nächsten Film überleitest.
Ja, soll ich jetzt schon behutsam zum nächsten Film überleiten? Also voll. Pitchback, eine Sache noch hinzugefügt, ich fand's halt schade, durch den Trailer, glaube ich, oder zumindest im Vorfeld.
Ja, lief kam beim Filmfest.
Ja, da kam ja schon irgendwie so der Eindruck, okay, das sind Aliens die Leute werden da so reihenweise platt gemacht. Aber ja, damit geht's echt sehr spät los. Und dann auch sehr dezent erstmal, ne? Ich meine, später zum Beispiel hier, wenn Cole Hauser oder so, dieser Marshall, wenn der platt gemacht wird zum Beispiel, das war noch ganz nice und der ein oder andere Shot dazwischen war auch noch ganz nett, aber viel ist nicht und so allzu blutig ist dann auch nicht, weil es dann halt auch irgendwann schnell in digitalen Tricks wieder übergeht und die waren halt echt, ja, wie habt ihr schon gesagt, die sind halt jetzt mittlerweile schwer anzuschauen.
Ja, und halt auch nicht so charmant gealtert oder so. Also das ist einfach nicht schön.
Nee. Aber dann,
Beim Fantasy Filmfest 2000 lief neben Pitch Black übrigens auch die Hommage an Jess Franco, Vampiros Lesbos. Und ich frage mich, warum machen wir sowas eigentlich nicht mehr?
Ja, ich war in Pitch Black. Dann war ich beim Fantasy Filmfest in Pitch Black. Ich hätte nicht gewusst, warum ich sonst da reingehen sollte.
Lief 2000 auf jeden Fall. Hast du dann da wahrscheinlich gesehen, ja.
Ja, wollt ihr mal wissen, was das offizielle Programm von damals 2000 zu Pitch Black geschrieben hat?
Let's ja, mach mal.
Ich lass mal so das, was noch so den Inhalt beschreibt, weg. Blitzschnelle Schatten schießen aus ihren unterirdischen Höhlen. Pechschwarze Finsternis paart sich mit endloser Angst und unvorstellbaren Grauen. Pitch Black entfaltet ein erstklassiges Horrorszenario mit Helden, deren Stimmen so endgültig klingen wie Worte auf einem Grabstein.
Ey, aber
das wird eine neue Rubrik. Ich lese jetzt jede Folge einen Text vor bitte. Von alten Fantasy-Filmfestfilmen und die Zuhörenden müssen raten, welcher Film es ist. Das meine ich. Warte, ich suche noch was raus, währenddessen, das machen wir am Ende.
Aber ich meine, ich wundere mich nicht, dass ich anhand dieser Inhaltsangabe Interesse an Pitch Black hatte.
Ja, na klar.
Ne? Das ist halt gutes Marketing.
Ja.
Gutes Copywriting. So. Kommen wir zu unserem jüngsten Geburtstagskind in dieser Runde, oder? Ja, wenn ich das jetzt richtig überblickt habe.
Das ist korrekt.
Feiert dieser Film jetzt dieses Jahr seinen 20. Geburtstag. Und hier muss ich sagen, das ist mal wieder dieses Wiedersehen, wo man sich dachte, ach, guck mal, finde ich alles gar nicht so schlecht. Finde ich sogar vielleicht einen Tick besser, als ich es damals gefunden habe. So.
Mhm. Finde ich vielleicht auch einen Tick besser, als ich sollte.
Und ja, finde ich vielleicht auch einen Tick besser, als ich sollte. Denn so fair muss man sein, die Vorlage ist nun schon mal eine ganze Ecke anders. Denn in den Comics war John Constantine blond, bisexuell und, wie gesagt, ein Ebenbild des Musikers Sting. Und ich finde, das kann man nicht wirklich von Keanu Reeves behaupten, der diesen Mann dann in dem gleichnamigen Film, in der Adaption von, wie heißt der, Francis Lawrence, das Regiedebüt von Francis Lawrence, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, verkörpern sollte. Ja, wir reden über, und das, ey, ich weiß nicht, wie oft habt ihr Konstantin gesagt?
So lange, bis man den Film halt gesehen hat. Es ist ja häufig so, dass man so super smart an der Kinokasse steht. Auch das hat mich immer aufgeregt bei Adaption beziehungsweise Adaptation, dass man dann so in diesen Film reingeht und dann sagt, ich hätte gerne ein Ticket für Adaption.
Ja, ich weiß, man es genau, halt
nicht besser wusste und so. Also man ist schon teilweise wirklich so reingegangen und während des Films erfährt man, shit, es wird anders ausgesprochen.
Das stimmt.
Ja.
Denn
aber
es klar,
Constantine.
Es wird Constantine ausgesprochen.
Ja.
Und ja, auch hier greife ich nochmal auf Blickpunkt Film zurück, um die Inhaltsangabe von Constantine kurz mal runterzubeten für die Leute, die den Film noch nicht gesehen haben. Exorzist Constantine hat einen verantwortungsvollen Job. Mit seinem Teufelsaustreibung bewahrt er das fragile Kräftegleichgewicht zwischen Satan und Gott, die um die Seelen der Menschen streiten. Als ihn die Polizistin Angela bittet, ihr bei der Aufklärung des Rätsels um den Selbstmord ihrer Zwillingsschwester zu helfen, lässt sich der abgewrackte Seelenretter nur widerwillig darauf ein. Bald wird klar, dass die Menschheit an einem Wendepunkt angelangt ist. Wie es weitergeht, bestimmt Constantine, ob er will oder nicht. Ja, vielleicht könnte man noch hinzu.
Jetzt würde ich gerne als Gegenpart die Inhaltsangabe vom Fantasy Filmfest.
Ich habe geguckt, da lief er leider nicht.
Der lief leider nicht auf Fantasy Filmfest.
Ja, ich habe gerade geguckt schon.
Dafür war der zu Mainstream, muss man glaube ich sagen. Ne? Das war ja schon.
Also ich habe gerade 2000 lief auch Scary Movie auf dem Fantasy Filmfest. Also damals war, glaube ich, diese Trennung noch nicht so, beziehungsweise hat man da, glaube ich, die Filme mehr noch bekommen.
Ja, ich weiß nicht, ob man Constantine unbedingt bekommen hätte. Also ich finde schon, der ist schon mehr Mainstream.
Ja, ich guck mal, was 2005 so lief an großen Titeln. Kiss Kiss Bang Bang, Sin City.
Sin City lief auf dem Fantasy Film Fest?
Aber hallo, als Special Screening. Ach stimmt, Special Screening hießen immer die Screenings von Filmen, die halt eigentlich auch regulär gekommen wären.
Ja, aber die liefen dann noch nicht in jeder Stadt.
2005 lief auch Kampfansage, der letzte Schüler.
Hier, Mattes, ne? Mattes Landwehr,
ja.
Oder?
Ja, ja. Geil.
Cool.
Und Too Fat, Too Furious.
Der lief auf dem Fantasy Filmfest.
Ja, krass. Anders Thomas Jensen in seinem nicht besten Film. Okay, ich glaube, wir schweifen gerade ein bisschen ab, aber ja. Und The Descent. Ja,
nee, da, aber war ich, cool. Also, da war ich also, im Kino. Das war ich, ja, da war
also
ich auch.
Also wirklich große Filme nicht.
Nee.
Ja, schwenken wir mal zurück. Eine Frage an euch.
Ja, bitte.
Hätte euch die ursprüngliche Besetzung besser gefallen oder die, Sting? Die es jetzt ist?
Sting?
Nee, Nick Cage.
Ach so.
Eigentlich sollte mal Nick Cage Constantine spielen.
Lustig, ja. Das ist, glaube ich, auch bei Riddick der Fall gewesen, ne?
Ja. Ja, bei welchem Film ist das nicht der Fall gewesen?
Wahrscheinlich.
Also, man würde jetzt so nach rückbetrachten wahrscheinlich denken, Cage wäre eine gute Besetzung gewesen, aber er hat ja zwischendurch auch noch Ghost Rider gemacht, wo ich so denke, vielleicht ist er doch nicht in dieser übersteigerten Variante immer der Richtige, weil ich finde Keanu Reeves mit diesem ausdrucksarmen Spiel, der immer so ein bisschen apathisch wirkt, passt da eigentlich schon ganz gut rein.
Ich fand, leider muss ich sagen, Reeves fand ich unpassend. Ich hatte keine Berührungspunkte mit Constantine. Ich kannte das nicht so. Ich wusste, das ist ein Comic, aber ich wusste auch, wer da schon alles für gezeichnet hat und so. Aber ich habe die Comics, Hellblazer und wie sie alle heißen, habe ich nicht gelesen. Und auch bei Swamp Thing und so habe ich den nicht wirklich zur Notiz genommen. Nix dergleichen. Deswegen konnte ich jetzt nicht so wirklich die Bezüge zum Comic herstellen, ob das gepasst hat oder nicht. Ich fand aber, Reeves hatte immer noch dieses Steife, was er auch in Matrix hatte.
Mhm.
Und ich meine, ich mag Matrix, aber nicht unbedingt, oder ich mochte Matrix wirklich sehr gerne, aber jetzt nicht unbedingt vordergründig oder an erster Stelle wegen Keanu Reeves. Mhm. Und ich fand da halt auch, also das ist so mein Eindruck von damals, ich fand halt auch, dass Reeves hier immer noch dieses Steife hat. Ey, jedes Mal, wenn der dir dieses Feuerzeug aufmacht, so, ja, da könnte ich mir die Hand vor den Kopf klatschen. Das wirkt so unbeholfen so, ja. Aber im Endeffekt muss man hier jetzt mal auch wirklich anerkennen, dass Reeves hier schon so eine Art Proto-John Wick verkörpert oder beziehungsweise gespielt hat, so, ja. Inzwischen sehe ich das auch deutlich entspannter, weil ich jetzt auch inzwischen viele Jahre mit seiner Art und Weise des Schauspiels sehr nun vertraut bin. Damals halt eben noch nicht so sehr. Ich kannte ihn halt aus Matrix und ich kannte ihn aus Bill und Ted. Und das waren halt zwei komplette Unterschiede. Und ich weiß nur, ich war nicht so ganz glücklich, weil für mich hätte es coolere Leute gegeben, die auch wissen, wie man sich vernünftig irgendwie so eine Zigarette mit einem Sturmfeuerzeug anzündet.
Also ich fand aber, ich finde schon, er raucht cool im Film. Ich finde, also ich finde Rauchen scheiße, aber das Rauchen im Film sieht aus, als ob es Bock macht. Und das, ich finde, das macht immer sein so ein bisschen so schräg und so. Macht das schon gut. Also seinen abgefuckten Kettenraucher, so, den fand ich schon, der hat mir schon Spaß gemacht. Aber ich weiß schon, was du meinst. Ja, dass der ganze Körper immer auf Anspannung ist. So, er hat so eine gewisse,
ja, genau,
so Western-Haltung, immer so, er ist immer ready zum Ziehen, irgendwie sieht er aus. So, er hat immer so eine, ja, so ein bisschen mechanisch. Und das stimmt, ja. Und ich glaube, die Figur hätte es besser getan, wenn sie eine gewisse Lockerheit, so eine coole Lockerheit hat. Und cool, ja, cool ist er irgendwo, aber diese Lockerheit fehlt. Das stimme ich dir zu, ja.
So 90er Jahre Michael Madsen zum Beispiel. Ja. Stell dir mal vor, der hätte da gestanden.
So, und mir ist alles egal, Vibes, ja, ja.
Ja, und hätte da sich die Zigarette angezündet. Ich meine, nicht umsonst haben sie hier in diesem Killers-Film gesagt, die besten Momente in Free Willy sind die, in denen sich Michael Madsen eine Zigarette anzündet. Ja, also.
Ich will noch mal kurz zu dem Nicolas Cage-Ding zurückkommen, weil eigentlich sollte ja Tarsem Singh Regie führen, der so voll gemacht und Cecile. Und der hat aber halt gesagt, naja, mit Cage kann ich nicht den Film machen, den ich machen will. Wo ich auch nicht weiß, ob das ein richtig krasser Diss ist oder halt einfach nur, dass er einen anderen Schauspieler sich vorgestellt hat. Und mit der Begründung hat er das Projekt dann halt verlassen. Und so ein Superhelden oder irgendeine Comic-Verfilmung von Tarsem Singh hätte ich schon sehr gern gesehen.
Also aber das hast du doch, oder gibt's doch, oder hat der nicht diesen Krieg der Götter gemacht?
Ja, schon, ja. Aber zu einer Zeit, wo er noch nicht hoffnungslos verschuldet war wegen dem Misserfolg von The Fall und annehmen musste, was er bekommen hat. Also Constantine hätte mir, glaube ich, ganz gut gefallen von Tarsem Singh.
Du hättest gerne eine, wo halt Kette geraucht wird und nicht eine mit Mythologie.
Ja.
Wobei man ja sagen muss, er raucht ja gar nicht Kette. Er raucht im ganzen Film ganze 13 Zigaretten.
Ah, okay.
Ja, okay. Ja, also man sieht nach mehr aus, finde ich, weil es trotzdem immer sehr prominent in den Frame gerückt wird. Aber okay, ja, das ist nicht Kette, stimmt, wenn man es so nimmt. Dann müsste eigentlich in jeder Szene eine Zigarette in der Hand haben, immer. Ja.
Ja.
Aber das ist ja scheinbar auch im Comic, wenn ich es richtig verstanden habe.
das habe ich auch nur gelesen, also ich habe es nicht selbst erkannt oder so, aber dieser Spear of Destiny ist derselbe, der auch in Hellboy benutzt wird.
Ja.
Die sind ja auch relativ zeitgleich erschienen und deswegen haben sie ihn auch Constantine genannt, nicht Hellblazer, weil sie Angst hatten, es wird mit Hellboy zu sehr verwechselt.
Ja, okay, ja, das ist aber verständlich, ja.
Und ich muss sagen, ab diesem Moment hatte mich der Film. Wenn du am Anfang diese beiden Jungs siehst, die da in Mexiko in dieser Kirche rumbuddeln oder rumwühlen und dann tritt der eine junge Mann da durch den Boden und dann holt er halt dieses rote Bündel raus. Und ich fand es cool, weil sie haben es gar nicht so bewusst in Szene gesetzt, dass es eine Hakenkreuzflagge ist, sondern es ist eher so, es fällt so nebenbei auf, dass es eine Hakenkreuzflagge ist. Und da dachte ich so, ich weiß nicht, also für mich hat die Anmutung des Bildes, diese Szenerie mit den zwei Mexikanern da in der Kirche und so, und dann hast du plötzlich eine Nazi-Flagge. Ich habe sofort gewusst, okay, ich bin hier im gleichen, ja, schon in diesem gleichen Pulp-Fantasy-Ding wie Hellboy drin, so.
Ja.
Das wird zwar gar nicht mehr thematisiert, dass das Ding bei den Nazis war.
Nö, ist egal.
Also es spielt überhaupt keine Rolle mehr. Und das finde ich halt jetzt auch jetzt inzwischen noch viel, viel cooler als damals so, weil ich doch gedacht habe, okay, das wird nochmal von irgendeinem Mann in irgendeiner alten Bibliothek wird es nochmal erklärt.
Dachte ich auch, ja.
Ja, aber dem war ja nicht so. Selbst dieser B-Man oder wie er heißt, erklärt genau, gar nicht so lange.
Da hatte ich endlich erwartet, dass der irgendwie nochmal so den Erklärbär spielt, genau. Aber kneifen sie sich einfach, finde ich auch gut. Ja, es muss ein Augenzwinkern.
Das deswegen, also, und ich muss echt sagen, so wie der Film jetzt ist, ich meine, ich fand den Übergang zwischen den Übergang in der Einführung von Rachel Weisz, finde ich nach wie vor ein bisschen schwierig, so. Dass man nicht gleich rafft, dass das Zwillingsschwestern sind oder dass sie halt als zwei Personen spielt so. Aber ey, da sind echt ein paar wirklich geile Shots drin, ne? Also immer diese ganz symmetrischen Shots, die dann auch irgendwie so Kreuze als Motiv irgendwie haben.
Ja.
Oder halt dieses Bild aus dem Pool, aus dem Pool heraus, das ganze Krankenhaus hoch entlang so. Da sind schon echt ein paar super Shots dabei. Es sind irgendwie nette, kleine Verweise und Anspielungen drin. Und alles in allem ist der Film vielleicht ein bisschen zu lang. Aber ich muss sagen, selbst Shia LaBeouf, und ich habe jetzt zum ersten Mal erst die Abspannszene gesehen. Wusstet ihr das in dem Abspann?
Die After-Credit-Szene, ja.
Die After-Credit-Szene. Die kannte ich halt vorher nicht.
Und Weiß ich auch nicht, ob ich die vorher gesehen habe jemals.
Also ich habe sie jetzt halt zum ersten Mal gesehen. Und ja, Shia LaBeouf sieht in der Szene nicht wirklich glaubwürdig aus, so, aber alles in allem muss ich sagen, ich mag den Film. Ich mag den Film.
Ich finde diese After-Credit-Scene, die sieht halt ein bisschen aus wie so eine Deleted-Scene, weil die so, die wirkt so unfertig, weil es ist kaum Sound da, es gibt keine Musik. Und der Effekt ist so ein bisschen, ja, eben so ein bisschen, sieht einfach, die ganze Szene wirkt, als ob die nicht mehr in der Post war. Also ist sie, aber weißt du, was ich meine? Also, als ob die nicht mehr bearbeitet wurde. Die wirkt halt so unfertig. Als ob die echt auf einer DVD gefunden wurde. Oh, stimmt, die haben wir noch. Ja, ein bisschen weird. Und da haben sie halt dann auch, muss man sagen, ja leider, zumindest ja lange Zeit, jetzt ist es ja anders, aber lange Zeit ja doch sehr schon vorvertraut, dass das irgendwie ein Mehrteiler wird. Was ja nicht passiert ist, erstmal.
Ja, es kommt ja zweiter Teil höchstwahrscheinlich. Also
ich sag ja bis jetzt.
Auch krass, dass Francis Lauren in einem Interview Ende Dezember 2024 sagt, dass Constantine wohl der Film von ihm ist, der am meisten eine Fortsetzung verdient hat.
Ja.
Ziemlich bold Aussage von dem Regisseur, der die ganzen Hunger Games Filme gemacht hat.
Ja, aber er hat offensichtlich auch erkannt, dass zumindest einer dieser Filme viel zu viel war. Wenn nicht sogar zwei. Ja, also den letzten hättest du dir klemmen können, den dritten kannst du ja auch klemmen.
Ja.
Ja.
Also er hat so ein bisschen unklar, was von Lawrence als nächstes kommt. Also diesen Long Walk hat er ja abgedreht, diese Stephen King-Verfilmung, auf die ich mich schon sehr freue.
Todesmarsch? Und
Todesmarsch ist abgedreht, ja.
Oh, geil.
Auch mit David Johnson aus Industry und Alien Romulus und Cooper Hoffman in den Hauptrollen.
Oh.
Und Mark Hamill ist auch am Start. Also geil. Das könnte, wenn er nicht zu sehr auf so Action geht, auch durchaus sowas sein, wo so zwei, drei Oscar-Nominierungen dann für Schauspiel drin sein könnten.
Ey, der darf nicht auf Action gehen. Also alles, was der Film nicht braucht, ist Action.
Ja, ich glaube auch nicht. Also dieses, was Lawrence ja ganz gut kann, ich bin nicht so ein großer Hunger Games Mockingjay-Fan, aber diese zeigen, dass es bei diesen Young Adult Sachen halt auch wirklich ums nackte Überleben gehen kann, kriegt er ja schon gut hin. Also die fühlen sich ja nie so an wie so Walk in the Park oder wie so Actionfilme oder diese anderen, dieses Ender Games oder was da auch alles noch rauskam. Ich bin da leider raus, aber da gab es ja eine ganze Menge von diesen Young Adult Filmen, die ich alle gemieden habe.
Ey, ich hoffe halt, und das ist so etwas, was Konstantin zum Teil ja schon zeigt, wo ich gedacht habe, hui, das ist aber schon ruppig. Das hat er ansonsten meiner Ansicht nach, ich habe jetzt auch nicht alles von ihm gesehen, außer also abseits der Hunger Games Filme, aber ich habe halt den Red Sparrow gesehen. Und der Red Sparrow, der hat eine ordentliche Herde gehabt. Also da gab es da gab es erstmal ein ziemlich geiles Mordwerkzeug, also dieser Fleischabschaber, den er da hatte. Ja. Das war schon echt eine fiese Nummer so. Und da hat er auch, wirklich, da waren sehr versierte Action-Szenen drin. Das war eine wirklich kalte, kaltherzige und wirklich ja grobe Aura oder Stimmung, die dieser Film hatte. Und ich finde, davon findest du schon Anteile in Konstantin. Oder Konstantin. Ja.
So. Ja, also Red Sparrow ist ein ganz stranger Film irgendwie.
Ja, ist ein stranger Film. Also ich finde ihn auch nicht wirklich rund so, aber was der halt ist, ist grimmig. So, ne?
Ja.
Und wenn der diese Grimmigkeit auf Todesmarsch übertragen kann, bin ich happy.
Ja, also ich bin da guter Dinge. Aber habe auch hohe Erwartungen an eine Todesmarsch-Verfilmung. Ich finde halt schon, dass das so zu den Top 5 von Bachmann, Stephen King gehört.
Ja, muss ich auch sagen. Ja, was können wir noch zu Konstantin sagen?
Ich fand diesen Vermin Man mega geil als Gegner. Leidet ein bisschen halt natürlich auch an diesen Spezialeffekten, die besser sind als bei Pitch Black, aber man ihnen halt ihre Computerherkunft natürlich leider auch ansieht. Aber dieses Konzept, dass da irgend so ein Dämon aus 20 verschiedenen ekelhaften Einzelfiechern besteht, das ist schon mega geil.
20?
Also den würde ich gerne.
2 Millionen, glaube ich, oder?
Ja, oder irgendwas, also jedenfalls extrem. Also 20 einzelne Viecher und von denen unterschiedlich viele. Und das würde ich auch gerne in diesem zweiten Teil nochmal sehen. Er ist ja leider hier relativ spektakulär zerplatzt, aber vielleicht kann man den nochmal wiederbeleben.
Ja, ich meine, gibt doch einfach nur Viecher. Auch eine schöne Szene, ne? Ich meine, das ist ja kurz nachdem er erfährt, dass sein Lungenkrebs da jetzt wirklich unheilbar ist. Dann bricht er ja so auf der Straße zusammen und dann kriecht ihm ja dieser Krebs über die Hand. Das fand ich eine nette optisches Aufgreifen der ganzen Situation so. Also, und davon steckt da viel drin. Ja. Die Zahlen, die immer eine Rolle spielen. Dann hast du dieses Gemälde von, ich weiß nicht, ob es Jesus ist oder ein Engel, wenn es dann darum geht, hier mit Mammoth, wie er zurück auf die Erde kommt. Das wird ja dann quasi einmal gespiegelt im Film so. Also dann dieses, der Mexikaner, der diesen Speer findet, der läuft mal an so einem Plakat vorbei, auf dem God Faith die Frage draufsteht. So. Also ich finde, da sind so echt eine Menge schöne kleine Details gewesen. Und auch dieses Büro von diesem B-Man hinter der Bowlingbahn, das fand ich echt, das war ein schönes Setting.
Ja, generell ist der halt sehr verspielt in seinen Details, finde ich auch. Und der hat halt, ich finde auch, die Effekte fallen hier gar nicht irgendwie, also die fallen hier nicht so aus dem Rahmen, zum Beispiel über Pitch Black, weil es dann trotzdem auch alles der eben diese natürliche Comic-Haftigkeit hat. Und deswegen fand ich so, ja, also ne, rein von der Tricktechnik her sind die auch angestaubt. Aber ich fand, die fallen hier nicht so mega ins Gewicht, weil es eh alles so ein bisschen so surreal dann wirkt. Auch diese Höllenszenen, ja, die sehen auf dem Papier heutzutage scheiße aus. Aber irgendwie ist es dann doch so alles so auch so Videospiel-esque, comical, dass es mir irgendwie nicht so auffällt, aber nicht so aufschlägt, ne? Ich nehme es trotzdem irgendwie gerne an. Und auch noch einen richtig geilen Shot finde ich ja auch recht am Anfang, wo quasi, der Mammon nachdem sich der Speer geholt wurde, wo er über diesen langen Feldweg geht. Und diese ganzen Rinder da umkippen nach der Reihe. Das ist auch geil. Da sieht man auch, dass es CG ist, aber es ist trotzdem an sich eine coole Szene. Und da gab es ja eigentlich auch noch eine Zusatzszene, die gedreht wurde, wo dann noch irgendwie zwei Polizisten ihn aufgreifen wollen. Und die beiden Polizisten sich dann erschießen, Selbstmord begehen. Mhm. Aber die hat fast nicht in den Film geschafft, um mal zu zeigen, wie krass halt der Einfluss ist so irgendwie. Aber die Szene mag ich halt, wie er da so hergeht und alles kippt, so alles vergeht.
Mhm. Ja, das ist halt schon so, also er ist nicht grimmig, aber er hat halt schon so diese Aura der absoluten Bösartigkeit. Also das gefällt mir ganz gut. Das hat ja bei diesem, es gibt ja diesen Schwarzenegger Six Day oder so mit Gabriel Byrne als Teufel.
Nee, das ist End of Days.
End of Days, sorry, ja. Wo der Teufel auch irgendwie halbwegs gut funktioniert, aber da ist er auch so reduziert irgendwie dargestellt, während er hier immer so im hellen Tageslicht und so, das gefällt mir auch gut. Und ich mag diesen B-Man-Charakter auch super gern und dieses unter der Bowlingbahn leben. Also ich weiß nicht, warum ich da so ein Fable für habe, aber so Daniel Bowling schon, ja, aber so Bowlingbahnen in Filmen finde ich immer mega geil. Bei The Voices ist ja auch, wo er da in dieser Bowlingbahn lebt. Stimmt. Also irgendwie finde ich das Setting immer richtig geil. Keine Ahnung warum. Vielleicht auch, weil es nicht, also es kommt, wenn es 1000 Mal vorkommen würde, wäre ich wahrscheinlich auch so übersättigt. Aber ich freue mich immer, wenn eine Bowlingbahn im Film vorkommt, wenn es so hinter die Bowlingbahn geht. Keine Ahnung, aber.
Und ich mag halt, was, das ist mir damals schon aufgefallen. Und das ist, finde ich jetzt auch nochmal entscheidend beim Rewatch gewesen. Ich mag diese Parallelwelt, die sie da aufziehen. Hm. Das, dieses ganze Okkulte, dass da so wirklich eine Menge Leute eigentlich Bescheid wissen, dass es dann irgendwie, weiß ich nicht, die Munition gibt, die dann Shia LaBeouf dann noch anfertigt, den Laden von Papa Midnight, der sich da irgendwie als neutrale Instanz versteht, dass der B-Man dann diesen Brüllkäfer und das Drachenfeuer anbringt und so weiter und so fort. Ja. Also das ist so wirklich schon eine ganze Industrie auch zu dem Thema gibt.
Das so, hat und nämlich und da, auch so
Ich würde sagen, und da hast du auch wieder den John Wick-Vergleich, ne?
Ja, genau.
Parallelgesellschaft, die irgendwie alles weiß, eigene Munitionsgeschichten, eine parteilose Mitte, die man begehen kann. Mhm. Und da ist auch irgendwie Gewalt verboten. Das hat schon ziemlich viel Parallelen, ja.
Ja. Wartet mal, ich leite schon Kongen ja auf den nächsten Film um. Es ist so ähnlich wie bei Sie leben auch, nur dass du bei Constantine brauchen sie keine Brillen, um das zu sehen, sondern es ist halt einfach da, aber die normalen Menschen erkennen es einfach nicht.
Ja.
Also das ist nice irgendwie, das mag ich immer sehr gern, weil dieses, dass ich finde, dass so Filme ein organisches Worldbuilding hinbekommen, weil ganz oft wirkt es irgendwie so, als ob es jemand vorgestellt hat, wie ist das denn, wenn das heute existieren würde, aber bei Constantine wirkt das auch schon, als ob Sachen teilweise seit 20 Jahren da sind. Also auch bei dem B-Man kann man sich richtig vorstellen, dass auch mal 5-6 Jahre gar nichts halt einfach passiert und er lebt dann da halt einfach da unten wie so ein zurückgezogenes Nagetier einfach.
Und sammelt
dann
weiter Wissen.
Ja. Das ist also, nee, finde ich echt Constantine guter Film.
Man muss sagen, ich fand auch wieder Rachel Weisz echt gut. Ich mag die in so Rollen. Ja. Und die hat mir wieder so dieses Abenteuer-Ding von die Mumie gegeben. Die funktioniert in so Rollen irgendwie einfach richtig gut, finde ich.
Hm? Ja, plus halt, ne, dann noch so nette halt, Nebencastings, ne? Der Pfarrer, der Hennessy, der da an seinem eigenen Alkohol ersäuft, so. Beziehungsweise der sich halt mit dem Alkohol so zukippt. Dann Peter Stormare, der noch mal persönlich, also ich finde, im Deutschen haben sie ihm leider eine scheiß Synchronstimme gegeben, aber sein Auftritt mag ich auch. Also ich, klar, er ist ein bisschen übertrieben, aber ich mag das, dass die dann auch, er kommt mit einem weißen Anzug dahin, diese Füße in Teer eingehüllt so, ja, und dann Tilda Swinton noch oben drauf. Mhm. So, ich mag auch diese Szene, wenn Rachel Weisz und Constantine gleichzeitig in diese Bibliothek kommen und sie möchte eigentlich zu dem Priester und er will aber zu Gabriel und dass das halt so, weißt du, das ist ein schöner Moment, wie sie zeigen, dass diese beiden Welten halt parallel zueinander existieren.
Ja.
Und Tilda Swinton, muss ich sagen, fand ich eine sehr gute Entscheidung. Lawrence selbst hat ja wohl nicht damit gerechnet, sie für den Film zu kriegen. Es war erstmal safe oder beziehungsweise wichtiger, dass halt so Namen wie Stormare, Reeves und Weisz, dass die mit dabei sind. Und dachte wohl, dass bei Swinton, die damals halt noch nicht so bekannt war und halt noch keine feste Größe war, dass man da sich wahrscheinlich mehr wehren würde, wenn man jetzt hier so eine Art androgynen Darsteller verpflichtet oder Darstellerin verpflichtet. Aber dem war wohl nicht so. Dem Studio war wohl offensichtlich scheißegal, dass sie dabei ist. Und hat gesagt, ja, mach mal. Und ich finde, sie passt wundervoll in die Rolle rein. Ich fand das extrem. Richtig, richtig gut. Ja.
Musste ich auch wieder, weil sie ja Erzengel Gabriel spielt, wieder dran denken, in Gods Army 2 strandet Erzengel Gabriel ja auch auf der Erde. Und das ist auch ein Franchise, dem man, glaube ich, auch noch mal einen Blick zuwenden könnte.
Ich bin echt großer Fan von dem ersten.
Ja, ich finde den super.
Ja, und natürlich Walken. Und aber auch den zweiten, den konnte ich auch noch was abgewinnen. Den dritten fand ich dann nicht mehr so stark. Und dann habe ich auch aufgehört, mich damit weiter zu beschäftigen, so, weil ich dann gedacht habe, nee, lass mich jetzt nicht so wieder so abdriften.
Achtung, ich nage uns jetzt einfach schon mal drauf fest. Der feiert nämlich am 10. März seinen 25-jährigen Geburtstag.
Zusammen mit meinem Sohn, der zwar noch nicht 25 wird, aber.
Nein, scheiße, es ist ein falscher Gottes-Army. Der heißt ja The Prophecy.
Der heißt The Prophecy, ja.
Ja, warte. Auch das geht klar. Wir haben aber noch Zeit bis zum 1. September, da feiert er 30 Jahre.
Ja gut, dann machen wir Gods Army.
Ja.
Dann machen wir eine Gods Army-Folge, ja.
Geil.
Ja.
Geil.
Beziehungsweise wie wir Profis nennen, so Prophecy. Das habe ich immer vergessen, deswegen habe ich die auch immer zuordnen können.
Es gibt nur Gods andere noch, Gods Army, wie in 2000ern, aber das ist halt die falsche. Ja.
Der hieß ja bei uns nur Gods Army. Ja genau, es ist auch scheißegal, es gibt nur einen Gods Army. Und das ist der mit Christopher Walken. Ich finde den Titel und ich fand den Titel viel zu geil, als dass ich mir ihn durch Prophecy jetzt verzeihe.
Da habe ich auch Elias Koteas lieben gelernt, der da auch so eine geile Rolle spielt.
Ja. So.
Wer da alles dabei ist, ey, krass. Aber dazu ja mehr im September.
Genau. Gibt's noch was zu Konstantin zu sagen? Haben wir noch irgendwas vergessen?
Nur, dass es Konstantin heißt.
Ja, Konstantin. Scheiße.
Nee, ich hatte auf jeden Fall Spaß. Richtig viel Spaß. Der geht mir einfach gut rein. Ist ein unterhaltsamer Film. Ich liebe halt die Details. Seine Kreuzgun ist auch geil, seine Schrotflinte.
Die hat er ja wohl zweimal anfertigen lassen, um sie dem Regisseur dann schenken zu können. Reeves. Ja. Also, der hat die quasi der Produktion abgekauft. Spricht auch wieder für Reeves, ne? Was das wieder für ein korrekter Dude ist, so.
Ein Ehrenmann.
Nee, also das war ein schöner Rewatch.
Und ich freue mich, ja, auf jeden Fall. Und ich freue mich jetzt echt auch auf den zweiten und hoffe, das kann was werden.
Habt ihr mal in die Serie reingeguckt?
Nee.
Nee? Ich auch nicht. Aber das war für mich dann, guck mal, die Marke ist noch nicht ganz vergessen und tot so. Und ich glaube, wenn Reeves Bock auf diese Rolle hat, der ja auch irgendwie schon eine Menge Überlegung in diese Figur reingesteckt hat, ne, mit Exorzisten besuchen und irgendwelche Mantras aufschreiben und dem Mantel, der dann so viel, wirklich viel ausgemacht hat und so. Wenn der da Bock drauf hat, ich glaube, jetzt ist er noch idealer geeignet für die Rolle, als er es damals war.
Ja, glaube auch. Ja? Also ich habe Bock, wenn Lawrence irgendwann mal diese Fortsetzung macht, weil er hat halt noch Bioshock am Start, dann hat er noch
Den Bioshock-Film soll er auch machen. Ja,
Bioshock, dann noch ein Hunger Games-Teil. Battlestar Galactica steht hier noch. Das weiß ich aber nicht, wie lange. Aber da sind jedenfalls Projekte. Und Constantine 2 steht halt noch nicht bei Projekten bei ihm. Es gibt halt immer nur diese nebulösen Andeutungen. Ja, müsste man mal.
Gut. Ja. Müsste man mal. Gut.
Gut. Dann können wir ja wieder zu meiner versuchten Überleitung von vor 5 Minuten zurückkommen.
Ja, dann überleite. Also ich meine, was war die Überleitung?
Nee, wo ich gesagt habe, bei Sie leben haben sie ja diese Sonnenbrillen und sehen dadurch diese Parallelwelt. Bei Constantine brauchen sie die nicht, weil die normalen Leute die Welt einfach nicht erkennen. Da wollte ich einfach nur, dass wir jetzt noch über einen John Carpenter-Film reden. So, Überleitung verkackt.
Stark,
oder?
Stark.
Ja, besser als ein Sutter Kane-Satz.
Ja, genau. Ich hätte jetzt zwar mit irgendeinem Wahnsinn angefangen, aber gut. Fangen wir doch einfach an mit eben herzlichen Glückwunsch The Mouth of Madness. Das darf man nicht verwechseln, ne, André? Wenn man In the Mouth of Madness eingibt, kommt man bei was anderem raus.
Nee, der Film heißt aber In the Mouth of Madness.
Ja, der heißt In the Mouth.
Heißt er nicht In the Mouth?
Der heißt nur The Mouth of Madness. Mächte des Wahnsinns.
Bist du sicher?
Ja.
Ich dachte,
André, warum bist du dir denn da so sicher? Ist das dein Lieblingsfilm?
Sternefilm bin ich mir sehr sicher.
Ja. Okay.
Ja.
Ich dachte, er heißt nur The Mouth of Madness.
Ja. Deswegen dachte ich nämlich auch, dass wir eigentlich nur über den Film reden, weil ich so dachte, okay, da kann man Hacker easy mit abholen, 5 von 5 Sterne, der halbe Körper ist mit Sutter Kane Porträts voll getätowiert, da will er doch bestimmt eine ganze Folge drüber reden, aber dann hat er gesagt, lass über alles reden, was du da gerade reingeschrieben hast. Oh, Daniel hat ihm nur 3,5 gegeben, puh, da lehne ich mich jetzt zurück.
Wieso? Wie viel gibst du ihm denn?
Ein Herz.
Ja, ich muss sagen, ich habe den Film letztes Jahr, glaube ich, oder vorletztes Jahr noch mal gesehen gehabt, weil ich auch André, glaube ich, die Blu-ray zurückgeben wollte, die er mir ausgeliehen hatte.
Möglich.
Und oder war es Gregor? Weil irgendjemand hatte ich sie mir auf jeden Fall geliehen. Ich hatte es halt nicht. Und ja, ich finde an dem Film vieles deutlich besser, als ich es damals gefunden habe. Aber ich musste dann doch noch mal feststellen, dass ich nicht so glücklich bin mit dem Ende des Films, beziehungsweise so, wie der Film so nach und nach ausklingt. Da finde ich das Drehbuch leider ein bisschen lückenhaft, um es so auszuformulieren. Und der finale, das finale Bild oder der finale Moment, den fand ich dann, ja,
finde ich ein bisschen. Ja, das ist halt so ein Twilight Zone Episodenende.
Genau, also das fand ich irgendwie da, das war mir zu sehr Fürsten der Dunkelheit, das war mir zu sehr schon fast standardisiert. Um es jetzt mal etwas negativer klingen zu lassen, als es eigentlich ist so. Aber ich fand, es wirkte so, naja, okay.
Ja, ich habe den jetzt auch beim Rewatch, also ich habe den bestimmt auch 20 Jahre lang nicht gesehen. Habe den mit meiner Freundin geguckt, die ja riesengroßer John Carpenter-Fan ist und auch natürlich von dem Film riesengroßer Fan. Und ich kann das alles nachvollziehen. Und war erstaunt, wie gut manche Jumpscares für mich noch funktioniert haben, weil das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass er stellenweise doch relativ gruselig ist, nicht nur so eine Atmosphäre irgendwie hat. Also dieser Grusel löst sich leider dann auch immer relativ schnell auf.
Der Jumpscare mit dem Polizisten, der auf der Couch,
aufwacht. Ja, sowas halt, ja.
Obwohl ich.
Oder auch, wo dann irgendwas auf einmal hinter der Tür sie reinzieht. Die sind halt alle auch relativ cheap, aber sie funktionieren halt. Das ist mir immer das Wichtige.
Wobei ich den mit dem Polizisten auf der Couch, den finde ich ein bisschen zu lang. Weil da zeigt er noch, wie Sam Neill von der Couch so wegspringt oder irgendwie sowas.
Ja, der hat vom Pacing nicht so ein geiles Comedy-Timing, aber ein paar Sachen sind schon. Also wie er dann schreiend im Bus aufwacht, muss ich mich jedes Mal totlachen, wenn ich das irgendwo da auch als Meme oder so sehe. Ich weiß halt nicht, ob das so ein geiler Lacher sein soll oder ob das auch eher Atmosphäre erzeugen soll. Aber Sam Neill ist halt in so Rollen halt auch immer so.
Aber das finde ich halt so immer so geil, dass der halt auch so Szenen hat, wo du auch gar nicht weißt, ob du gerade irgendwie lachen auch sollst oder dich erschrecken. Ja. Aber es ist auch voll okay, legitim beides, weil es halt einfach dieser Wahnsinn hergibt. So, es ist halt eher dieses pure Durchdrehen. Und dann finde ich, kann man auch ruhig mitlachen. Weil es halt einfach so abstrus irgendwann wird.
Ja, aber ich finde. Warte mal, vielleicht sollten wir einmal für diejenigen, die es nicht wissen, worum es hier geht.
Nochmal zurück. Stimmt, gucken wir mal in den Mund. Mouse of Madness, guckt man nicht ins Maul.
Genau. Einmal kurz die Inhaltsangabe, die ich auch jetzt hier mal wieder von Blickpunkt Film entnehme. John Trent, Experte in Sachen Versicherungsbetrug, erhält den Auftrag, nach dem spurlos verschwundenen Schriftsteller Sutter Kane zu suchen, dessen Horrorromane seit Monaten Amerikas Bestsellerlisten anführen. Auf der Suche nach Kane gerät Trent in einen Strudel aus rätselhaften Ereignissen, die sein rationales Weltbild gründlich aus den Angeln heben. Er muss erkennen, dass Kanes Visionen Wirklichkeit werden und der Menschheit ein gewaltsames Ende droht. Ja, okay.
Ja.
Was ich interessant finde, das sind zwei Sachen, auf die ich beim letzten Rewatch gar nicht mehr so geachtet habe. Weil ich beim letzten Rewatch eigentlich eher wissen wollte, wie so dieser Übergang ist zwischen John Trent kommt halt in Hobbs End an, dort, wo er den verschwundenen Schriftsteller Sutter Kane vermutet, und ist immer noch der große Skeptiker, und dann halt, wie dann die zweite Phase des Films, wie halt dieser Wahnsinn übergeht oder beziehungsweise wie er halt immer tiefer in diesen Wahnsinn reingezogen wird. Was mir jetzt beim jüngsten Rewatch, was heute an diesem Tag war, aufgefallen ist, ist zum einen, dass sie ja schon echt ein paar Anspielungen auf das eigentliche Ende des Films schon am Anfang machen. Wenn dieser, ich weiß nicht, ist das ein Psychologe, glaube ich, oder? Der da zu Sam Neill in die Zelle kommt?
Ja,
Arzt, Psychologe. Ja.
Genau, weil dann sagt ja der andere, der Anstaltsleiter, hier der Donald Trump-Verschnitt aus Gremlins 2, der sagt ja zu ihm so, oh, das muss ja schon ganz schön ernst sein, wenn sie einen von euch Jungs hierher schicken, so, ne? was ja halt eigentlich auf das eigentliche Ende des Films anspielt. So. Und dann ist mir halt wirklich, ich habe den Film gestartet und habe nicht direkt hingeguckt, sondern nur hingehört und dachte so, hä, komisch, ich wusste gar nicht, dass der Enter Sandman am Anfang irgendwie von Metallica als Intro hat. Hm. Bis ich dann jetzt auch gerade nochmal gelesen habe, dass er eigentlich Enter Sandman haben wollte, aber dafür kein Geld mehr hatte, beziehungsweise sich die Rechte nicht daran leisten konnte und deswegen halt so einen Song produziert hat lassen, der so ähnlich klingt. Und ich finde, es klingt halt so hammerhart wie Enter Sandman.
Ja, ja. Er hat den ganzen Soundtrack selber komponiert und seine Referenz war halt komplett Metallica und das, ja, ja.
Ja, passt auch nicht unbedingt zum Cosmic Horror, aber naja.
Ja, bei der Musik im Vorspann und Abspann muss ich mich ja eh wieder zurückhalten.
Achso.
Ja. Aber ich war am Anfang auch, also im Abspann finde ich es legitim, aber am Anfang dachte ich auch so, okay, was ist denn jetzt? Weil ich ja wusste, dass ich den atmosphärisch richtig geil fand, dann dachte ich so, puh, was war denn da damals mit mir los? Aber habe ich dann wahrscheinlich einfach verdrängt oder so.
Aber ich muss jetzt sagen, gerade wo ich nochmal sowas wie Wolfman jetzt frisch gesehen habe, ich finde, dieser Film auch speziell in den dunklen Szenen hat so schöne Atmosphären. Also ich finde den Anfang in der Anstalt hier, wenn dann der Reporter aus Das Omen, wenn der zu Sam Neill in die Zelle kommt und du alles siehst, wie er da sich mit Kreuzen voll gemalt hat und so weiter,
ja.
Das sieht so gut aus, das sieht echt so schick aus. Und ich finde halt dann auch, ich meine, da sind so viele Meta-Gags drin, ne? Ich meine,
voll.
Der Psychiater, der Anstaltsleiter, der spielt halt, der macht dann da die Musik, dreht er auf und du hörst halt Sam Neill, der sagt, oh nein, bitte nicht die Carpenters, so, ja, wo ich halt denke, okay. Und dann ist das ja dieser Song, We Only Just Begun oder so, ne, was er halt am Anfang spielt, ja, wir haben erst jetzt begonnen, so, also, ist echt richtig cool. Dann kommt der Fotograf, der in Das Omen enthauptet wurde, kommt in die Zelle und unterhält sich mit ihm. Und mit wem unterhält er sich eigentlich? Ja, nun mal eben mit Damien himself. Ich finde, das ist so, da sind so viele Sachen drin. Und das muss doch Carpenter, also das war dem doch vollkommen bewusst, was er da macht.
Ja, voll. Der ganze Film ist ja ein Riesenmeter-Gag quasi. Also
Vergesst Stephen King.
Vergesst Stephen King, genau.
Ja, genau. Ja. Ne? Und Stephen das King
Pigman
wurde,
Hotel und
wurde,
so.
Wurde outgesellt durch Sutter Kane und Hobbs End ist ja hier Quatermass und so. Das ist der ganze Film ist ein Riesenmeter-Ding,
Und deswegen, also ich hatte schon so ein paar Referenzen noch in Erinnerung. Aber so viele dann doch nicht mehr alle, ja. Und das war jetzt nochmal schön zu sehen, wie Carpenter hier quasi einfach mal allen irgendwie entweder Respekt zollt oder sagt, ey, komm hier, kriegst auch noch einen Platz.
Oder auch dieses, alle Zitate aus den Sasa Kane Büchern sind irgendwelche H.P. Lovecraft Kurzgeschichten, Zitate und so. Also da wird schon munter und unbekümmert drauf los referenziert.
Ja, und trotzdem muss ich sagen, Jürgen Prochnow,
ja, aber er war beim Friseur und hat mal eine pfiffige Frisur ausprobiert. Es wirkt schon immer so ein bisschen so, als ob er gleich so fragt, und wie findet ihr es? So, als ob er sich nicht ganz sicher ist, was da passiert ist.
Das liegt aber auch an seiner Introduction-Sequenz, wenn die Türen auffliegen, er steht da so und alles ist wie so eine Wettertaft-Werbung. Ja, das ist schon herbeigeführt,
deswegen. Aber was ich jetzt zum ersten Mal realisiert habe, dass der eine Typ, der dann die so quasi der Anführer ist, wo sie diese Kirche stürmen wollen, Vigo. Der sich dann auch selbst erschießt,
das
Wilhelm von Homburg ist. Das habe ich jetzt erst realisiert.
Ja. Vigo, der Fürst der Karpaten.
Genau, das ist er.
Ist ja auch verstorben, ne? Der ist schon tot, oder?
Ich glaube, ja.
Ich denke, ja.
Ja, das ist mir auch nochmal in Erinnerung geschossen. Ich so, der war ja auch dabei. So. Ich meine, Charlton Heston ist auch so ein Faktor, den ich immer wieder vergesse.
Charlton Heston auch als Verlagsleiter, ja.
Ja.
Und ja, nee, also Jürgen Prochnow, ich finde aber auch hier, ne, ich meine, ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Ich bin aber doch immer noch ein echt großer Fan von Das siebte Zeichen. Also in meiner Erinnerung ist dieser Film einfach großartig.
Haben wir da nicht auch mal drüber gesprochen, dass wir über den mal was machen wollen?
Ey, könnten wir gerne mal machen. Ich glaube, wenn ich den jetzt mir nochmal angucke, werde ich den wahrscheinlich deutlich kritischer betrachten. Aber ich habe den wirklich früher, habe ich den sehr gerne geguckt. Ich mochte den Score, ich mochte Demi Moore, ich mochte hier diesen, den Pontius Pilatus, diesen Centurio-Typ. Den fand ich klasse. Ich mochte dann auch, wie teilweise diese Apokalypse so hier und da ein bisschen in Szene gesetzt worden ist. Und ey, ich mochte Jürgen Prochnow. Ich fand den cool in dem Film so, ja. Und dass er quasi jetzt genau das Gegenteil von dem spielt, was er in Das siebte Zeichen verkörpert hat, ist natürlich schon ein netter Gag von Carpenter.
Ja. Aber wir können ja auch mal ein Prochnow-Special machen. Der hat ja auch in diesem Michael Mann-Horrorfilm mitgespielt, diesem The Keep, der ja auch so super trippy ist.
Ey, auch das wäre noch mal eine nette Idee, so, ja. No. Aber halt, ja, die Introduction von ihm, wenn er da steht, so halb grinsend mit seinen wallenden Locken in der Kirchentür.
Was ist das für eine Rügenwalder-Werbung? Wie viel wollen die alle?
Ja, aber das ist ja auch dieses alle. Ja.
Wie viele Sutter-Kane-Bücher wollen Sie? Alle.
Ja, es ist halt wirklich leider. Weil er auch so fröhlich irgendwie guckt. Also er soll ja so. Aber es ist
grob und fein, hau rein.
Ja. Fällt mir so, dass er auf so ein Pferd schwingt und wegreitet. Ja. In so Rügenwalder Mühle auf Madness, das wäre mal ein Crossover, wo noch keiner gefragt hat. Schön.
Das Intro. Das stelle ich mir tatsächlich richtig gut vor. Ja. Ich meine. Oh, es ist Freitagabend, meine Damen und Herren. Es tut mir leid. Ja.
Ach, das macht doch nichts.
Oh, so. Ich sehe einige Photoshop-Bilder, also wer da draußen begabt ist, ey, feel free.
Okay, gut, ich bin nämlich auch gerade schon am Suchen.
Aber, wie komme ich jetzt wieder zum Ernst da? Eine Szene ist mir nochmal echt schön aufgefallen, neben den Effekten der K&B Effects Group, ne? Hier Kurtzman, Nicotero und wie heißt er? Für all diejenigen, die es nicht wissen, das sind unter anderem die Leute, die auch die ganzen Spezialeffekte für From Dusk Till Dawn zum Beispiel gemacht haben, also all die Monster-Effekte. Und aber auch, glaube ich, damals haben die angefangen mit, war das Dream Warrior? Nightmare 3?
Weiß ich, ob es der erste war, aber haben sie auch gemacht, ja.
Also, ich glaube, so aus der Ära kommen die alle. Und ich finde, das sieht man auch immer wieder an ihren, gerade Animatronics, so. Aber mir ist noch mal eine Szene jetzt besonders oder bewusst aufgefallen, weil ich finde, sie greift einen Film vorweg oder beziehungsweise greift so einen Moment aus einem Film vorweg, der erst 3 oder 4 Jahre später entstehen sollte, abermals mit Sam Neill in der Hauptrolle. Wenn Sam Neill irgendwann aus seinem Hotelzimmer kommt, da ist der Wahnsinn schon so ein bisschen, da haben sie schon so ein bisschen was erlebt. Und ich glaube, da hat auch diese Agentin schon gerade von Sutter Kane irgendwie diese Behandlung bekommen. Da geht er runter zur Rezeption und versucht nochmal Lynn Shay, die nächste Horror-Ikone, die man hier auch noch irgendwie untergebracht hat, sucht nach Lynn Shay. Und dann sagt er irgendwie sowas wie, oh, wo ist die alte Schachtel oder irgendwie sowas. Und hört
Bitch,
dann,
sagt er, und es gibt überhaupt noch keinen Grund, warum er das sagt. Muss ich auch sehr
naja, doch, wissen. Sie war ja schon vorher einmal ziemlich schräg, wo man sieht, was eigentlich hinter der Theke irgendwie passiert.
Ja, ja, aber man als Zuschauer sieht es aber, Sam Neill als Charakter weiß das noch gar nicht, weil er sagte, wo ist dieser Bitch?
Ja, aber dann geht er quasi so, dann hört er irgendwie Geräusche aus dem hinteren Bereich des Hotels und dann geht er so in Richtung Kellertreppe. Ja. Und dann sieht man aber schon während dieser Sequenz quasi, wie John Carpenter immer wieder in den Keller reinschneidet. Ey, ja. Und das hat mich so sehr an Event Horizon erinnert für 2-3 Momente, weil du ja auch dann dieses Maul so siehst, was dann plötzlich so einmal aufgeht, weißt du? Ja, und dann siehst du die Tentakel irgendwie und dann zuckt da irgendwie so eine Hand noch rum und spritzt irgendwie Blut, so. Und dann geht er ja runter in den Keller und dann sieht man ja Lin Shaye mit ihren Tentakeln, wie sie da mit der Axt irgendwie drauf einhackt. Ey, und ich finde, das ist eine wirklich, das ist eine creepy Sequenz. Also ich finde, das ist echt ein schöner, unheimlicher, unangenehmer Moment, den er da geschaffen hat, so. Ja. Und der meiner Ansicht nach echt an Event Horizon erinnert.
Ja. Das fand ich nämlich auch super creepy, aber dann flüchtet er aus dem Keller und ist dann oben und ganz erschöpft und lehnt sich erstmal so an die Tür mit dem Rücken zur Kellertür und ruht sich erstmal so aus, was auch niemand machen würde, der gerade vor so einem axtschwingenden Tentakelmonster weggerannt wäre, dass die so hinterherkommen könnte. Ja, nee.
Ja, aber gut, er hält ja ziemlich lang daran fest, dass das ja alles inszeniert ist und Tricks und Schauspieler und sonst irgendwas. Ja, okay. Obwohl ich halt auch sage, spätestens wenn er da in dieser Straße steht und dann tanzen sie alle um die Frau herum, die er eigentlich eben im Hotel zurückgelassen hat. Und irgendjemand mit einer Axt kommt noch an ihm vorbeigerannt, der so eine Art verschobenes Gesicht hat. Ich weiß nicht. Auch ich glaube, ich hätte an Sam Neills Stelle schon ein bisschen früher angefangen zu zweifeln.
Ja. Ich finde so dieses. In dem Film gibt es ja auch gar keine sich weiterentwickelnde Handlung. Es passieren ja einfach immer Sachen. Also das ist so eine Stärke und Schwäche des Drehbuchs, weil ich finde es halt so fiebertraummäßig, weil die Linda Stiles, er soll sie küssen und eine Minute später krabbelt sie halt mit verdrehtem Kopf auf allen Vieren rum und dann soll sie aber wieder irgendwie so sein Love Interest werden, wo man sich auch so denkt, schon schwierig, das jetzt zu vergessen.
Ja, aber ich finde, das ist halt genau der Punkt, halt, den das ja so, das ist ja diese Wahrnehmung. Und das ist ja das, was immer wieder ihn ja beschäftigt, so, beziehungsweise was ihn immer wieder zurückholt. Also er versucht ja, das ist ja das, was Daniel am Anfang meinte. Er ist eigentlich ein super rationaler Typ, der halt an nichts irgendwie Übernatürliches, sonst was glaubt. Bis zur letzten Sekunde will er daran festhalten. Aber genau das sind diese Dinge, die immer wieder in seinem Hirn so. Versucht es immer wieder wegzudrängen, aber das ergreift ihn halt immer wieder. Und dass dieses Vor und Zurück passiert ja dann da in dem Segment öfter, dass er halt das versucht wegzuschieben, aber er kann es halt irgendwann einfach nicht mehr. Und das zählt ja auch dazu quasi.
Ja, deswegen also dieses, wenn man sich jetzt so weil er ja immer auch nur reagieren muss auf Sachen. Also er treibt ja auch die Handlung irgendwie gar nicht voran. Das macht ja auch eher Linda Stiles mehr oder weniger.
Ja, aber er kommt auf die Idee mit der Karte, ne? Also er findet das raus mit der Karte.
Er findet es mit den Büchern raus, weil sich da so reingräbt. Ja, genau.
So überhaupt nicht klar, wie er da drauf kommt. Er hat halt auf einmal diesen Geistesblitz.
Nee, und durch dann die Cover. Guck mal, wenn man das er liest doch da wirklich tagelang diese Bücher, was ihn ja auch eh schon komplett fertig macht. Und dann kommt er ja irgendwann drauf, weil er sich ja einfach den ganzen Tag nur reinschließt und da drauf starrt. Dass er diese Cover ja abreißt und daraus erkennt er dann das Muster.
Ja, aber dann, ja, okay, das ist ja Bangor, Maine, wo Stephen King auch wohnt.
Ja,
also das ist schon ein bisschen, also ich finde es nicht komplett unglaubwürdig, aber es ist schon so, wo man so denkt, ja, okay.
Es ist nicht so Maine, oder? Es ist New England, sagt er doch,
glaube ich.
Es ist
New England,
Ja, aber es war halt dieser Ort, der auch immer in Stephen King Sachen vorkommt.
Ja,
es ist
New England, genau. Ja, absolut. Auch das ist eine Referenz, natürlich.
Ja, ich weiß, also das finde ich auch alles geil. Es ist nur so dieses, dass er ja quasi so zum Opfer dieser Umstände wird, die ihn ja in den Wahnsinn reintreiben wollen. Also er ist ja quasi kein aktiv handelnder Charakter, sondern er versucht ja quasi eher so Damage Control zu betreiben.
Ja, was ja zu der ganzen übergeordneten Metageschichte passt, dass er ja nur eine Figur in seinem eigenen Film ist.
So er ist ja so jemand geschrieben. Anders
die Fäden zieht. Er ist so geschrieben, genau, von einem
Autor. Ja, ich finde es ja auch clever. Es ist nur irgendwie ungewohnt, da zuzugucken, weil sich dadurch auch teilweise dann so komische Momente irgendwie auftun.
Ja, aber ich weiß, was du meinst. Ja. Das ist dieses, wie hieß der Film mit Matthew McConaughey und Anne Hathaway? Serendipity oder wie hieß? Der mit der Simulation?
Serenity.
Ja, Serenity, weißt du? Du guckst dir halt wirklich eine Menge irgendwie an und es fühlt sich irgendwie unrund an und komisch und hobbelig und wackelig und keine Ahnung. Und am Ende kriegst du halt eine Erklärung, die erklärt, warum das so ist, aber ja, es ist
ja nicht. Und dadurch, dass der Film ja auch schon anfängt damit, dass er in der Irrenanstalt sitzt, weißt du ja auch schon, worauf es hinausläuft. Also wenn der Anfang irgendwie fehlen würde, würde man dem Film, glaube ich, viel ungeduldig auch entgegentreten. Aber so besteht ja auch ein Reiz des Films daraus, wie es dann wirklich jetzt dazu gekommen ist, weil es scheint ja so, als ob er sich diesem Wahnsinn doch relativ gut widersetzen kann, bis er dann halt auch endgültig tiltet.
Ja, und ich meine, man kann über Jürgen Prochnows Leistung schon diskutieren und streiten, sage ich jetzt mal, oder sich auch ein bisschen lustig machen. Aber ich mag den Moment, wenn Sam Neill in dem Beichtstuhl sitzt und Prochnow ihm so mit Prochnow ihm dann so quasi sagt, naja, ich habe das Buch in 18 Sprachen übersetzt, ich habe es so und so viel Mal verkauft, so, es ist mein Wort wird mehr mein Wort wird mehr wird mehr gelesen als die Bibel, so. Und ja, ich fand das einen schönen, man muss es halt zu der Zeit irgendwie sehen, so, dass da halt noch deutlich mehr Bücher gelesen worden sind und King auch deutlich mehr Bücher verkauft hat und so, aber ich fand das schon irgendwie einen schönen, wie soll man sagen, eine schöne Erinnerungsstütze, dass wir uns hier quasi auf Fiktion berufen.
Und ja, und es hat ja auch so ein bisschen diese Moral Panic auch so ein bisschen aufgegriffen, wo die Leute halt wirklich Angst gehabt haben, okay, ein Autor kann uns alle irgendwie in den Wahnsinn treiben, beziehungsweise halt diese Moralwächter ja immer diese Panik hatten, dass sowas passieren würde.
Ja, und ich finde das schön, weil wir sehen es ja an eines berühmten Buches, dass auch diese Fiktion eine Menge Einfluss haben kann oder für eine Menge Kontrolle sorgt. Und gleichzeitig kriegen wir auch die Empörung mit, wie Leute sich darüber wundern, dass irgendwelche Horrorbücher oder Fantasybücher oder was weiß ich plötzlich in Sphären eben der Bibel gehoben werden. So. Und wenn man es mal nüchtern betrachtet, ist es vielleicht gar nicht so weit voneinander entfernt. Und das, finde ich, macht Carpenter hier mit einem schönen Punkt nochmal klar.
Ja.
Gut, so, dann hätten wir doch auch dieses Geburtstagskind hoffentlich genug gewürdigt. Tino, ich würde sagen, die Rezension oder beziehungsweise die Beschreibung Fantasy Filmfest, das machen wir beim nächsten Mal einfach. Ich glaube, das nehmen wir als Opener für die nächste Folge, dass du uns irgendwas vorliest und wir versuchen es zu erraten.
André guckt schon angstvoll in die Richtung des Hundes, auf den er gerade sitzen muss, und guckt zu, wie er dahin pinkelt und macht gute Miene zum bösen Spiel. Deswegen brechen nicht ab, wir sind ja durch.
Wir sind ja durch.
Sonst ist nämlich André auch im Mouse of Madness.
Oder der Hund. Hund.
Beide.
In diesem Sinne.
Der Hund hat ihn gerade schon gefragt, do you read Sasa Kane? Und hat auf den Teppich gepisst.
hat sich eingepisst bei dem Namen.
Ja.
So, in diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt uns auch weiterhin treu, folgt uns auf allen Portalen, auf denen es möglich ist. Gebt uns gerne mal hier einen Daumen, ein Like, sonst irgendwas, einen Stern oder so. Und beteiligt euch auch gerne an unserem Discord. Schreibt uns doch auch gerne mal, was ihr von diesen drei Filmen haltet, falls ihr jetzt Lust habt, ihr sie nochmal neu zu schauen oder falls ihr sie in- und auswendig kennt. Und falls ihr jetzt zum ersten Mal gesehen habt, freuen wir uns auch über ein Feedback. Und ansonsten wünschen wir euch einen schönen Start in die Woche und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Tschüss.
Bis dann. Tschüss.